Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, wir freuen uns ganz besonders wieder mal zu einer unserer Episoden, ja, so aus den letzten Monaten, aber natürlich noch zu noch viel, viel mehr und weiteren Themen, einen echten Experten und Star hier wieder bei uns zu haben.
Ja, hallo Martin. Wir freuen uns wirklich, dass wir zu dritt sind. Wieder in trauter Runde hier in der Bar.
Ja, genau.
Herzlich willkommen, Tolga Wichmann. Freut uns, dass du hierher gekommen bist. Speziell zum Thema Wasserstoff im Bahnverkehr. Da hatten wir ja vor einiger Zeit eine Episode veröffentlicht, Martin und ich, im Zwiegespräch über die aktuellen Neuigkeiten. Und darauf hast du reagiert und es freut uns natürlich besonders, dass wir jetzt dich als Experten hier bei uns begrüßen dürfen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Martin. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich auch mal Teil der Hydrogen Bar sein darf, beziehungsweise mit euch hier an der Bar sitzen darf. Und ja. Genau, ich bin Fan von eurem Podcast und die eine Folge, ich glaube, es war die 264 zur Bahn. Die hat mich getriggert und da gab's Infos, die waren allesamt vollständig richtig. Nur so ein Stück weit Einordnung hat mir gefehlt. Also ich würde gern darauf aufbauen und noch ein paar Infos vermitteln. Einfach nur für die Zuhörer, die vielleicht im Bahnsektor ebenfalls etwas mehr Bescheid wissen oder mehr erfahren möchten.
Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir uns dann die Episode 264 vornehmen und die in ihre Einzelteile zerpflücken. Vielleicht noch ein paar Worte oder Sätze natürlich dazu, eben halt, wer du bist. Du kommst von TÜV SüdRail. Wir hatten vor, oh Gott, das ist schon jahrelang her, ich glaube 4 Jahre mittlerweile schon fast, ja, schon unseren gemeinsamen Freund Jürgen Hein ja hier schon mal zu Gast.
Genau.
Und jetzt eben hier schon der zweite Vertreter von TÜV SüdRail. Aber du kannst natürlich viel besser selbst erklären, eben halt, wer du bist und was du machst und woher du kommst.
Ja, genau. Also, wie gesagt, mein Name ist Tolga Wichmann. Ich bin Maschinenbauer vom Hintergrund, habe mal ursprünglich dual studiert und bei Bombardier lange Zeit gearbeitet. Bombardier, großer ehemaliger Schienenfahrzeughersteller, heute unter dem Namen Alstom. Bin in Berlin groß geworden, habe dort, wie gesagt, etwa 10, 11 Jahre mit Studium bei Bombardier gearbeitet, mit dem Hauptfokus Brandschutz in Schienenfahrzeugen und bin dann seit 2018, also ziemlich genau 8 Jahre jetzt, zum TÜV Süd gewechselt, habe dort das Thema auf dem Thema aufgebaut, aber eigentlich in der meisten Zeit mich mit alternativen Antrieben befasst. Also Lithium-Ionen-Anwendung wie auch Wasserstoffanwendung und deren Sicherheitsbewertung von der Komponentenbewertung bis hin zur Integration bei Schienenfahrzeugen, das beschäftigt mich und damit, ja, das ist meine Arbeit beim TÜV Süd.
Ja, und das passt natürlich perfekt zu dieser besagten Folge von uns, die wir über die Bahnindustrie aufgenommen haben. Wenn ihr die jetzt nicht präsent habt, da hatten wir über die paar aktuelle Neuigkeiten geredet, die eher negativ für den Wasserstoffbahnbetrieb waren. Also da gab es Aussagen, dass Alstom die quasi Wasserstoffentwicklung pausiert, dass es ein paar Züge gab, die durch Mängel geglänzt haben oder Betriebsprobleme. Das ist natürlich nicht alles, aber das war in dem Moment natürlich die aktuellen Daten. Und da freut es uns, dass du uns jetzt hier mit deiner tiefen Erfahrung, die du jetzt über Jahre in dem Bereich hast, uns bei der Einordnung ein bisschen helfen kannst. Und da ist natürlich die erste Frage, wir hatten diese Meldung, dass Alstom eben vielleicht, es war ja nicht ganz klar aus den Meldungen, stellen sie es komplett ein, pausieren sie nur ihre Wasserstoffentwicklung. Ja, wie siehst du das? Ist es der Fall? Gibt es da wirklich solche Bestrebungen, da das zurückzufahren?
Es ist etwas schwer zu sagen, wie Alstom sich in den nächsten Jahren aufstellt und ob sie diesen Weg, den sie eingeschritten haben, weiterfahren. Vielleicht hilft es zur Einordnung, ein paar Hintergründe zu kennen. Alstom hat, wenn man mal recherchiert zu dem Thema, in den Jahren 2020, 2021 massiv in das Thema investiert und auf das Pferd Wasserstoff und Brennstoffzelle gesetzt. Unter anderem, die wenigstens wissen es, eine Firma übernommen in Aix-de-Provence, die heißt Helion Hydrogen Power, die für die Fertigung und Entwicklung von Hochleistungsbrennstoffzellen bekannt war bzw. sich damit befasst und unzählige weitere strategische Partnerschaften eingegangen mit SNAM zum Thema Betankungsinfrastruktur, ein großer Spezialist im Bereich Gasbetankung, Hynamics zur Entwicklung von Betankungsprotokollen, Plastic Omnium für Wasserstoffspeichersysteme auf Schienenfahrzeugen, Liebherr für das Thema Kompressoren von Brennstoffzellen, Hochleistungsbrennstoffzellen. Und da wurde richtig viel investiert und sogar 2025 im vergangenen Jahr eine Megafactory eröffnet für Hochleistungsbrennstoffzellen in Aix-de-Provence. Und man hat versucht, das Thema richtig professionell für Bahntechnik, auf Bahntechnik ausgerichtet, im großen Maß aufzuziehen. Und das sicherlich auch primär oder hauptsächlich durch Fördergelder finanziert. Weil Alstom ist, Stand heute, der Lieferant in Europa, der die meisten Wasserstoffzüge geliefert hat und liefern wird. 41 Eland-Fahrzeuge in Deutschland. Und es befinden sich weitere 14 Coradia Stream Wasserstoffzüge für Milano, für Italien in der Auslieferung. Und sie liefern die Wasserstofftechnik für die Regiolis-Fahrzeuge, 12 Stück in Frankreich. Das sind in Summe 67 Züge, die irgendwann unter dem Namen Alstom oder primär die Wasserstofftechnik unter dem Namen Alstom in Europa verkehren werden. Diese bis dato allerdings mit Komponenten ausgestattet sind, die nicht aus dem Hause Alstom kommen. Klar, normal ist das ja eine Technologie, die nicht originär aus der Bahntechnik kommt. Die ist allerdings im Kfz-Bereich sehr verbreitet. Deswegen macht es jeder Fahrzeughersteller so, dass eine Brennstoffzelle eben in der Regel von großen bekannten Zulieferern, Brennstoffzellenherstellern, eingekauft und integriert wird ins Schienenfahrzeug. Und wir wissen alle, die Zahlen der Ausschreibungen von neuen Wasserstoff-Schienenfahrzeugen oder Schienenfahrzeugflotten in Europa, die waren jetzt nicht besonders üppig in den vergangenen Jahren. Das heißt, dieses Businessmodell, eine Megafactory zu bauen für Hochleistungsbrennstoffzellen im Bahnbereich, ich hoffe auch für andere Sektoren, das weiß ich jetzt nicht, aber das geht halt aktuell nicht auf, weil die Zahlen der verkauften Fahrzeuge, die dann mit diesen Brennstoffzellen bestückt werden, die sind aktuell nicht sichtbar. Mhm. Und wir wissen, es ist auch zu finden im Internet, dass parallel eben auch Entwicklungen von Wasserstoffloks laufen. Im Alstom-Konzern Traxxanta soll mit Batterie, mit Wasserstoff und elektrisch mal angeboten werden. Ein potenzielles Fahrzeug für diese künftige Brennstoffzelle. Aber auch da, diese Entwicklungen wurden vermutlich jetzt alle gestoppt mit dem Wegfall von nationalen Förderungen. Vor diesem Hintergrund erscheint es natürlich nachvollziehbar, warum ein CEO, der CEO von Alstom, in dem Moment sagt, die Technologie sei nicht ausgereift. Das ist natürlich eine reine Alstom-Sichtweise. Ja. Weil sie entschieden haben, eigene bahntaugliche Brennstoffzellen zu entwickeln und jetzt vor dem, eben sich von Fördergeldern abhängig gemacht haben, die jetzt auslaufen oder nicht momentan nicht da sind. Es ist also ein politisches Manöver gewesen und ganz klar, die Begründung, wir brauchen das unbedingt aus Sicht Alstom ist die Technik nicht ausgereift. Fakt ist aber, es gibt Fahrzeuge, die funktionieren, die verwenden andere Brennstoffzellen und bisher sehr zuverlässig. Also daher muss man das insofern relativieren, dass die Presse ist natürlich sofort drauf gesprungen, wenn ein CEO von Alstom sagt, die Technologie sei nicht ausgereift, dann ist das ein gefundenes Fressen, die ganze Wasserstofftechnik zu zerfleischen. Und es ist allerdings zur Einordnung wichtig zu wissen, es ist eine reine Sache einer Firma und betrifft eben nicht die gesamte Technologie und den gesamten Markt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Frage stellt sich doch dann, die stellst du dir bestimmt auch, ist da nicht schon vor einigen Jahren dann in der Strategie so ein bisschen was vielleicht verkehrt gemacht worden? Wenn man sich von diesen Fördergeldern so abhängig macht, wie du es beschrieben hast, wenn man mit so einer Gigafactory jetzt wirklich dann auf die ganz großen Stückzahlen ja hier offensichtlich gewettet hat und wenn man dann sich durchaus öffentlichkeitswirksam mehr hinstellt und es ist halt nun mal so, ich meine, wenn halt so ein CEO so eine Äußerung macht, das ist ja klar eigentlich, dass diese Äußerung dann halt interpretiert und in den Medien natürlich verarbeitet wird, das ist ja jetzt nicht irgendjemand und dann sagt man halt, ja gut, da hat er sich halt versprochen oder irgendwie sowas, sondern wenn so jemand so ein Statement macht, dann wird das natürlich auch entsprechend diskutiert. Ist dann da nicht vor einigen Jahren vielleicht die Strategie ein bisschen zu euphorisch und optimistisch gewesen, vielleicht auch in dieser Hype-Phase? Wobei, wenn du sagst, wenn der Brennstoffzellenhersteller ja schon 2021 gekauft worden ist, das war ja noch vor diesem ganz großen Hype vielleicht.
Definitiv, es war mitten im Hype. Wenn man sich die Pressemeldung von damals anschaut, wie viele Betreiber und Hersteller in Europa interessiert waren an der Technologie, wie viele Ausschreibungen es gab, wie viele Förderprojekte gestartet wurden, wie viele Studien losgetreten wurden, die gesagt haben, ja, hier und da würde es Sinn machen. Dann war das zu dem Zeitpunkt absolut sinnvoll, weil das Potenzial war riesig. Und wir wissen alle, die Wasserstoffstrategien wurden alle in den meisten Ländern veröffentlicht. Man hat vom Wasserstoffhochlauf gesprochen. Es war allen klar, man muss auf der einen Seite den Bedarf schaffen, damit das sich auch auf der anderen Seite lohnt, die Wasserstoffkapazitäten zu erhöhen, um den Hochlauf zu ermöglichen. Jetzt haben wir die Situation, ihr habt es in euren letzten Podcasts selber erörtert, ja, das dauert halt alles länger. Kernnetz, ja, soll kommen, dauert länger. Wasserstoffpreise sind immer noch viel zu hoch. Dann kam zwischendurch die unschöne Kriegssituation in Europa, die eben auch zu einer Veränderung der Preissituation auf dem Wasserstoffmarkt geführt hat. Und surprise, surprise, die Business Cases, die optimistischen Fälle, die man damals gerechnet hat, sind eben nicht eingetreten. Im Gegenteil, es ist alles viel teurer geworden. Dann kam dazu, dass das eine oder andere Fahrzeug Pannen durchlebt hat, die leider wirklich unglücklich sind, aber auch gar nichts im Allgemeinen mit der Wasserstofftechnik zu tun haben, aus meiner Sicht, sondern eher wirklich auf ganz spezifische Schwierigkeiten eines bestimmten Herstellers oder einer bestimmten Technik zurückzuführen sind. Also es sind Kinderkrankheiten, die fast jedes Fahrzeug mit sich bringt. Egal, ob es ein Wasserstoff-, ein Batteriefahrzeug oder ein klassisches elektrisches Fahrzeug ist, das sehen wir, das habe ich in meiner Vergangenheit in der Bahnindustrie mit jeder neuen Zugart gesehen, dass die einfach eine Weile gebraucht hat, egal ob mit welcher Antriebsform, bis sie stabil gelaufen ist. Von daher überraschen mich diese Themen nicht, aber sie wurden hier eben sehr, sehr stark, ja, im negativen Sinne gehypt. Und das insgesamt hat dazu geführt, dass die Stimmung, wenn man das mal auf diesen typischen Gartner-Hype-Cycle bezieht, war eben auf dem höchsten Punkt, als investiert wurde. Und jetzt sind wir genau auf dem tiefsten Punkt der Motivationskurve und hoffen, dass es sich jetzt irgendwo normalisiert. Ja.
Ja, du meintest, die Probleme sind im Prinzip auf spezifische Hersteller zurückzuführen. Also dass jetzt Alstom im Prinzip halt unausgereifte Technik letztendlich eingebaut hat, oder? Und dadurch kämpfen sie mit vielen Problemen. Und dann gibt es andere Hersteller, die auf mehr ausgereiftere Technik gesetzt haben. Und denen geht es besser mit ihren Zügen, oder?
Schwierig, ja. Das ist leider extrem, das ist fast schon wie's Pferderennen, auf welches Pferd setzt man. Ne? Also es gibt einige sehr große Hersteller. Viele kommen aus Nordamerika, Kanada und Co., die einfach unglaublich viel Erfahrung haben und auf große Referenzen verweisen können, Betriebserfahrung verweisen können, die zum Teil 10, 20 Jahre schon Busflotten ausstatten und wissen, wie die Komponenten bei Wind und Wetter und Jahr über funktionieren. Man sollte meinen, dass die dann auch im Schienenfahrzeug funktionieren. Es ist aber offensichtlich an der einen oder anderen Stelle schiefgegangen. Ironie des Schicksals, dass Alstom in dem Moment ja parallel gesagt hat, wir wollen unsere eigenen Brennstoffzellen entwickeln, weil wir merken, hier gibt es Defizite bei den Komponenten, die von der Straßentechnik rüberkommen. Wir machen es lieber selbst, made in France, und wollten sich eigentlich an die Spitze katapultieren der Hochleistungsbrennstoffzellen im Schienenfahrzeugsektor. Und es ist ein bisschen schiefgegangen in dem Moment. Ne? Und andere, die für diese Nische auf Zukauf setzen, auf Buy instead of Make, die ja wahrscheinlich bessere Entscheidungen getroffen haben.
Wenn wir mal jetzt ganz hier in die Nähe schauen, wir hatten in unserer Folge 264 ja auch über ein paar Entwicklungen hier in Bayern auch tatsächlich gesprochen, hatten das nur so ein bisschen am Rande erwähnt, aber da war ja auch so die Message, ja gut, eine ganze Reihe von Bahnprojekten hier in Bayern, die sind so ein bisschen auf Eis gelegt worden, jetzt Bahnprojekte, die mit Wasserstoff zu tun haben. Ein paar andere von den Bahnprojekten, die laufen weiter, vor allem natürlich die Projekte, die mit Siemens Energy zu tun haben. Wir hatten da so ein bisschen spekuliert in unserer Episode, ja, man möchte jetzt halt nicht den bayerischen Unternehmen hier einen Tiefschlag verpassen, indem man ihnen sagt, wir stoppen das Ganze. Aber so richtig die Euphorie, die ist ja auch nicht in Bayern zu spüren. Wie interpretierst du das, was wir gesagt haben in der Episode und vielleicht wie auch die Situation hier in Bayern nach deiner Einschätzung ist?
Genau, vielleicht sollte man, bevor wir auf Bayern spezifisch eingehen, nochmal ganz allgemein das Thema Studien zum Thema alternative Antriebe und Elektrifizierung in Deutschland, also einen Schritt zurückgehen und das nochmal ganz global betrachten. Und da sehen wir eigentlich, dass es gilt nicht nur für Bayern, es gilt für fast jedes Bundesland, dass in den vergangenen Jahren viele, viele Studien erzeugt wurden, die tendenziell beziehungsweise nahezu geschlossen seit einigen Jahren zu dem Ergebnis kommen, Elektrifizierung ist das Beste und dort, wo es nicht geht, Teilelektrifizierung oder Einsatz von Batterietriebzügen. Was in den allermeisten Fällen auch komplett sinnvoll ist. Es sind kurze Streckenabschnitte, die überbrückt werden können. Wenn ich ohnehin schon ein Fahrrad habe in dem einen oder anderen Ort oder Kreis, dann kann ich diese Strecken mit Batteriezügen problemlos und extrem wirtschaftlich überbrücken. Es gibt allerdings auch hier und da eben Netze, wie jetzt zum Beispiel in Südostbayern, in Nordostbayern, im Allgäu, die sehr, sehr große Streckenabschnitte haben, die unten nicht elektrifiziert sind, wo man durchaus in dem Bereich ist, hunderten Kilometern in einem Umlauf, wo Wasserstoff durchaus Sinn ergeben würde. Und da ist jetzt die Frage, was haben denn die Studien dort im Detail analysiert, welche Fakten, welche Datenbasis wurde herangezogen. Leider prüft niemand die Qualität und die Datenbasis von Studien unabhängig.
Ja, ne? Genau.
Man stellt eine Studie und dann eventuell gibt es dann sogar über einen Tisch auch noch ein paar Vorgaben, in welche Richtung es geht. Keine Ahnung. Meinung dazu. Aber was ich persönlich an diesen Studien, die das Thema alternative Antriebe im Railsektor im Fokus haben, kritisiere. Es werden Kosten abgeschätzt und verglichen. Es geht also primär um Wirtschaftlichkeit. Am Ende steht eine Empfehlung da oder es steht, das und das ist nicht wirtschaftlich. Aber die Machbarkeit, der Zeithorizont und das Verzugsrisiko der empfohlenen Lösung, das wird komplett unterschlagen.
Nicht bewertet.
Genau, das wird nicht bewertet. Insbesondere Elektrifizierungsprojekte und Teilelektrifizierungsprojekte, wenn es darum geht, voll zu elektrifizieren, Ja, dann im vergangenen Jahr haben wir 66 Kilometer in ganz Deutschland geschafft. Um die Ziele bis 2040, insbesondere auch für Bayern, wo jetzt sehr, sehr viel elektrifiziert werden soll, zu schaffen in den nächsten 14 Jahren, da müsste man 10-mal so viel elektrifizieren pro Jahr. Also mindestens 600 Kilometer. Das ist aus meiner Sicht Stand heute absolut unrealistisch. Das heißt, wir werden 2040 hier sitzen, können die nächste Folge der Hydrogen Podcast drehen und fragen uns, wie viel Diesel wird dann immer noch betrieben? Und hätte man nicht vielleicht doch drauf setzen sollen, möglichst schnell eine Wasserstofftankstelle zu installieren, meinetwegen auch einfach nur einen Trailer mit zum Überströmen und ein paar Wasserstofffahrzeuge einzusetzen, wäre an der einen oder anderen Stelle deutlich schneller zu gehen, den Bahnverkehr dann zu dekarbonisieren. Ein weiteres Thema ist die Verfügbarkeit der Netzanschlusskapazitäten. Ich kann jetzt Oberleitungsinseln planen, ich kann Elektranten planen. 50 Hertz Ladung, wenn ich zum Beispiel keinen Bahnstrom in der Nähe habe, muss ich schauen, wie ich übers normale Stromnetz die Fahrzeuge Streckenende lade. Das ist alles technisch möglich, nur die Netzanschlusskapazitäten, die werden ebenfalls nicht bewertet in diesen Studien. Sind die denn verfügbar? Und wenn ich dann beim Netzbetreiber nachfrage, wie sieht's denn aus, dann sagt er mir eventuell, ja, stell dich mal hinten an, in den nächsten 15 Jahren können wir dann drüber reden, ob wir eine Leitung dorthin legen. Stand heute würde das Netz zusammenbrechen, wenn wir hier 2-3 Züge gleichzeitig laden. Ja, also das sind Dinge, da werden Entscheidungen getroffen, da werden Strategiepapiere rausgegeben, so soll es sein, Wasserstoff brauchen wir nicht mehr, wir machen es jetzt richtig, wir machen es jetzt effizient, wir machen es jetzt elektrisch, aber die Machbarkeit ist völlig offen. Das nächste Thema ist Neigetechnikzüge, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein, das würde uns zu viel Zeit kosten, weil auch in Bayern viele Neigetechnikzüge im Einsatz sind, dieselbetrieben, das ist eine sehr spannende Technik, aber auch die zu ersetzen, bei denselben Fahrzeiten, selben Fahrplänen dann zu erhalten. Es gibt aktuell keinen Hersteller, der das in Kombination mit Batterie oder Wasserstoff anbietet. Das ist das nächste Thema, aber das lassen wir jetzt. Das führt einfach hier heute zu weit.
Machen wir weiter.
Letzten Punkt zu dem Thema. Das sind so die Risiken und die betrieblichen Themen, die bei der Verwendung von Oberleitungsinselanlagen und Batterietriebzügen aufkommen. Das sind Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, die ebenfalls nicht bewertet werden. Und zwar hat sich gezeigt, dass gerade im hohen Norden, womit die größte BMU-Flotte aktuell vor ein paar Jahren schon in Betrieb gegangen ist, also BMU für Battery Electric Multiple Unit, Batterietriebzüge, dort ist man jetzt, ich glaube, mittlerweile bei einer dreistelligen Zahl von abgefahrenen Oberstromabnehmern. Das heißt, es wird häufig vergessen, aus einem Oberleitungsabschnitt, den die Züge nutzen zum Laden, entsprechend mit gesenktem Stromabnehmer herauszufahren. Oder er bleibt einfach oben und man fährt in den nächsten Abschnitt mit gehobenem Stromabnehmer rein. Es erscheint banal, aber dafür hat man tatsächlich noch keine, oder bis vor kurzem hatte man dazu noch keine verlässliche Lösung. Und hat sich so häufig die Kabel runtergerissen, die Oberleitung runtergerissen oder die Stromabnehmer abgerissen. Das sind Themen, die findet man nicht in der Presse. Oder man muss richtig danach suchen. Da sind Strecken gesperrt. Da muss das erst wieder repariert werden. Die Fahrzeuge fallen aus. Man findet es nirgends. Und sobald aber der Wasserstofftrailer von der NEB mal falsch abgebogen ist und das Fahrzeug hat einen Tag keinen Wasserstoff, steht es auf der Titelseite der Bild. Ja. Also das sind so Themen, die verstehe ich nicht. Okay, Johannes, du wolltest was sagen.
Ja, die Frage, die ich hatte, wenn wir jetzt sagen, einerseits reden hier quasi alle Studien davon, die Politik ja zum Teil auch, die dann sagt, ja, wir müssen elektrifizieren und jetzt werden 66 Kilometer elektrifiziert. Liegt es wirklich daran, dass einfach diese Komplexität unterschätzt wird, dass man ja das Netz hat. Wahrscheinlich muss man da irgendwie Einwilligung von Anwohnern haben und so weiter. Liegt es daran oder ist da der Disconnect zwischen also dem, was man nach außen sagt, dass alles wichtig ist und nach innen sagt man halt, ja gut, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Weißt du, woran das liegt, dass da so wenig elektrifiziert wird?
Das kann ich tatsächlich überhaupt nicht beantworten. Es ist, wie vieles in Deutschland, dauert es immer etwas länger. Da sind viele Genehmigungsprozesse dabei. Das erfordert die Kapazitäten bei der Umsetzung. Es hat natürlich auch massive Einflüsse auf den laufenden Bahnbetrieb. Da ist viel Koordinationsaufwand erforderlich. Aber man kann verstehen, dass die Umsetzung, gerade weil man in Deutschland sowas gewohnt ist, dass solche Projekte einfach langsam erfolgen und sich verzögern, kann man es irgendwie nachvollziehen, aber erklären kann ich es nicht. Was im Detail die Probleme sind, das wird sich sicherlich beschleunigen. 66 Kilometer im Jahr 2025 war sicherlich keine Bestmarke. Das wird hochlaufen. Da wird gerade richtig viel gemacht auf Seiten der Deutschen Bahn. Aber das wird, denke ich, nie diese Marke 600 Kilometer pro Jahr erreichen.
Ja. Vielen Dank, Tolga, für die Einblicke schon mal in dieser Folge. Wir haben ja über die Situation in Bayern und die Situation mit Alstom gesprochen. Wir wollen in der nächsten Woche natürlich noch weitersprechen mit dir und haben noch eine ganze Reihe an Themen, über die wir nächste Woche noch sprechen wollen. Schauen uns ein paar Projekte in Deutschland noch ganz kurz an, die wir heute jetzt noch nicht erwähnt haben, und wollen dann auch international natürlich den Blick etwas schweifen lassen, wie es denn die anderen Länder machen mit dem Wasserstoff auf der Schiene. Für heute, nachdem wir jetzt schon wieder sehr stark die Marke von einer halben Stunde erreichen, machen wir eine kleine Pause und hören uns in der nächsten Woche wieder. An die Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, wenn ihr weitere Details und Einzelheiten zu den Themen lesen möchtet, über die wir heute gesprochen haben, über die vor allem natürlich Tolga heute gesprochen hat, dann schaut in die Shownotes und folgt den Links, die ihr dort findet. Und natürlich, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen oder hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, aber wenn ihr diese ominöse Episode 264 nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr entweder natürlich nach unten scrollen in eurem Podcast-Player oder wir verlinken euch auch diese alte Folge in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, vielleicht als Vorbereitung auf die Episode am nächsten Mittwoch, dann folgt gerne auch diesem Link. Und sonst natürlich wie immer der Hinweis, schaut auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Da findet ihr auch ein Kontaktformular, das ihr benutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Auf diesem Wege könnt ihr auch mit Tolga in Kontakt treten. Ihr könnt uns Nachrichten zukommen lassen, die wir dann an Tolga weiterleiten. Oder, ja, noch als letztes, ihr könnt natürlich auch direkt ihr könnt direkt unsere Mailadresse nutzen, die ist kontakt@hydrogenbar.de, um mit uns in Kontakt zu treten.
Genau, vielen Dank dir, Tolga. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Bis dahin.
Vielen Dank, ciao.